NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Wie die EU mit Migranten umgeht, die aus Seenot gerettet worden sind, das sei nicht würdig. Das sagt Innenminister Horst Seehofer und er fordert von den EU-Innenministern eine Lösung. Wir berichten und wir kommentieren das auch. Horst Seehofer sagt aber auch, Racial Profiling in der Polizei ist verboten und darum gibt es keinen strukturellen Rassismus und kein Problem, das untersucht werden muss. Das bringt ihm weiterhin massive Kritik ein. Und den Corona-Bonus für Altenpfleger, den sollen auch Pflegekräfte im Krankenhaus bekommen. Diese Forderung wird immer lauter. Heute durfte das Rettungsschiff Ocean Viking mit 180 Flüchtlingen an Bord in einen Hafen auf Sizilien einlaufen. Seit Ende Juni hatten die aus Seenot geborgenen Menschen darauf gewartet, denn die Regierung in Rom hatte lange gezögert und erst nach Suizidversuchen an Bord eingelenkt. Gleichzeitig drängt Griechenland mutmaßlich Flüchtlingsboote in der Ägäis zurück aufs Meer. Die Regierung in Athen bestreitet allerdings diese sogenannten Pushbacks. Heute haben die EU-Innenminister über die Seenotrettung und über ihre Asylpolitik beraten. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Der deutsche Bundesinnenminister will, dass alle EU-Staaten Verantwortung für aus Seenot gerettete Migranten übernehmen. Wer keine Schutzsuchenden selbst aufnehmen wolle, solle wenigstens etwas Geld geben, wie Horst Seehofer das Ziel formulierte. Denn man könne die Aufnahme der Menschen auf Dauer nicht den EU-Ländern an den Außengrenzen wie Italien, Spanien oder Malta überlassen.
Es ist ein sehr, sehr dickes Brett, das wir hier zu bohren haben. Aber ich glaube, dass wir hier endlich ein Regelwerk in Europa hinbringen können, das Europa auch als Wertegemeinschaft in der Welt zeigt. Ich habe am Ende die Diskussion wie folgt zusammengefasst. Alle Mitgliedstaaten sind bei der Migrationspolitik, zu der ja die Seenotrettung gehört, an einer nachhaltigen Lösung interessiert.
Das heißt, planlose Ausnahmelösungen soll es nicht mehr geben. Jüngst durfte ein privates Rettungsschiff mit 180 Migranten erst nach 9-tägigem Tauziehen in Italien anlegen, weil sich die Lage an Bord zu einer humanitären Notsituation entwickelt hatte. Gleichzeitig, so das Resümee von Bundesinnenminister Horst Seehofer, sei er sich mit seinen Kollegen einig gewesen, dass man Menschen vor dem Tod im Mittelmeer retten wolle.
Zur Erreichung dieser beiden Ziele brauchen wir zuallererst für eine nachhaltige Lösung einen Vorschlag der Kommissarin für die gemeinsame europäische Asylpolitik. Das verstehen alle Mitgliedstaaten unter nachhaltiger Lösung. Und ich habe heute keinen Diskutanten erlebt, der der Meinung war, man könnte das bestehende System fortschreiben. Liebe Ilva, ich wünsche dir da viel Erfolg bei der Erstellung dieses Konzepts.
Dass die EU-Innenkommissarin Ilva Johansen bereits seit längerem angekündigt hat und das Grundlage sein soll für eine Reform des europäischen Asylsystems.
Thank you very much and special thanks to you, Horst.
Vielen Dank, besonders an dich, Horst. Ich kann dir nur gratulieren zu einem ausgezeichneten Start in diese deutsche Ratspräsidentschaft. Das war heute auch eine sehr gute Sitzung des Innenrats und eine gute Diskussion. Ich glaube, dies kann die Grundlage sein für wirkliche Fortschritte beim Thema Migration. Ich selbst bin zuversichtlich, dass die Kommission die Reformvorschläge für die europäische Asylpolitik im September vorlegt.
Ähnlich vage wie beim Thema Migration blieb man auch beim zweiten Schwerpunkt der Sitzung, bei dem es um eine bessere Polizeizusammenarbeit in Europa ging. Da soll es künftig mehr Kooperation und mehr Geld geben, um grenzüberschreitende Delikte wie sexuellen Kindesmissbrauch oder Drogenkriminalität zu bekämpfen. Bisher hat der Informationsaustausch unter den europäischen Polizeidienststellen noch große Defizite, was dazu führt, dass den Ermittlungsbehörden nicht die Informationen aus allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen.
Aus Brüssel war das Matthias Reiche. Die Seenotrettung ist in der Europäischen Union weiterhin das Top-Streitthema, denn nur wenige Länder nehmen überhaupt gerettete Menschen auf. Und an der politischen Front scheint sich auch kaum etwas zu bewegen. Astrid Korall kommentiert.
Mit Ignoranz kommen manche Mitgliedstaaten der EU sehr weit, zumindest in der Migrationspolitik. Seit Jahren verweigern sich allen voran Länder aus Osteuropa jeglicher Solidarität. Sie schauen weg, wenn vor den EU-Außengrenzen, etwa in Malta oder Italien, Rettungsschiffe Tage oder Wochen lang im Mittelmeer herumirren müssen, bis sie endlich einen sicheren Hafen ansteuern dürfen und Migranten von Bord gehen können. Dass beispielsweise Ungarn oder Tschechien auch nur eine Person aufnimmt, ist schon zu viel verlangt. Sie schauen auch weg, wenn es um diejenigen geht, die in griechischen Flüchtlingslagern unter katastrophalen Zuständen leben. Frei nach dem Motto, ist ja nicht unser Problem. Sprechen EU-Länder nicht gerne davon, eine Gemeinschaft, ja eine Wertegemeinschaft zu sein? Hier ist der Beweis, dass sie es in der Migrationspolitik nicht sind. Die Mitgliedstaaten haben beim Dauerstreitthema Flüchtlingsverteilung bislang nicht mehr als Notlösungen zustande gebracht. Und selbst daran beteiligen sich nur wenige. Es hört sich vielleicht positiv an, wenn Horst Seehofer nach der heutigen Konferenz sagt, dass mehr Länder Italien, Malta oder auch Griechenland bei der Verteilung von Flüchtlingen unterstützen wollen. Allein, solange das nicht auch wirklich passiert, bleiben Zweifel. Vor allem aber, die EU-Kommission und die Länder müssen endlich eine dauerhafte Lösung finden. Zumal Experten davon ausgehen, dass die Zahl der Migranten wieder zunimmt, wegen bewaffneter Konflikte, aber auch weil die Corona-Pandemie die wirtschaftliche Situation in einigen Ländern noch weiter verschärft, Hunger und Armut drohen. Und die EU-27 müssten dringend eine Lösung finden, wenn sie sich nicht weiter von der Türkei erpressen lassen wollen. Ankara droht immer wieder damit, die Grenze zu Griechenland für Flüchtlinge zu öffnen. Es ist allerdings illusorisch zu glauben, dass sich alle Länder an einer Verteilung von Migranten beteiligen. Mit Politikern wie Viktor Orban in Ungarn wird es eine Einigung kaum geben. Das haben mittlerweile viele auch erkannt. Orban und andere mit ihrer starren Verweigerungshaltung durchkommen zu lassen, wäre aber auch falsch. Von daher sollten die Mitgliedstaaten die Idee weiter verfolgen, einerseits eine Koalition der Willigen zu bilden, die Migranten aufnimmt, und andererseits manche Länder in anderer Form zu beteiligen. Sie müssen zahlen, manche sagen sich freikaufen oder zum Beispiel mehr Polizisten für den Grenzschutz bereitstellen. Die Lösung des Verteilungsproblems ist aber nur ein Teil des großen Ganzen. Langfristig braucht die EU einen neuen Ansatz in der Asyl- und Migrationspolitik. Und es wäre angebracht, wenn die EU-Kommission schnell ihre Vorschläge dazu präsentiert, damit sich die Mitgliedstaaten darüber beugen können. Viele Fragen sind zu klären. Wie sieht der Grenzschutz aus? Wie die Unterstützung für Migranten? Wie kann eine schnellere Abwicklung von Asylverfahren gewährleistet werden? Wie soll die Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten aussehen? Es stehen heikle Verhandlungen an. Die aber weiter auf die lange Bank zu schieben, die Migrationspolitik in ihrem jetzigen Zustand zu belassen, das wäre ein großer Fehler.
Die EU-Innenminister haben über die Seenotrettung von Flüchtlingen beraten. Astrid Koral kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn Innenminister Horst Seehofer etwas will, dann kann er ungeheuer stur sein. Dann rückt er keinen Millimeter von seiner Meinung ab, egal wie sehr er polarisiert. Oder vielleicht auch gerade, weil er gerne polarisiert. Gleichzeitig ist er zu völlig unerwarteten Wendungen in der Lage. Beim Thema Rassismus von Polizisten scheint beides zusammenzukommen. Vor ein paar Wochen war der Minister dafür, ein potenzielles Rassismusproblem in der Polizei wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Dann schwenkte er um und nun ist er ebenso beinhart gegen eine solche Studie. Aus Berlin, Angela Ulrich.
Er, ein Verhinderer von Aufklärung zu möglichem Rassismus in der Polizei, diesen Vorwurf will Horst Seehofer so nicht auf sich sitzen lassen.
Das ist ein ganz eigenartiges Argument. Vielleicht sollte sich der Herr Fiedler mal bei mir im Hause erkundigen.
Der Herr Fiedler ist Sebastian Fiedler, der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Der hatte dem Bundesinnenminister vorgeworfen, den Sicherheitsbehörden mit seiner Blockade einen Bärendienst zu erweisen. Weil Seehofer sich geweigert hatte, eine unabhängige wissenschaftliche Studie über möglichen Rassismus bei der Polizei zuzulassen, das sei peinlich, so Fiedler in der ARD.
Dass ausgerechnet der Bundesinnenminister sich jetzt hier abwehrend äußert, erschließt sich mir nicht, weil es natürlich den Eindruck nährt, als gäbe es etwas zu verstecken. Aber die Sicherheitsbehörden selber, die haben nichts zu verstecken. Wenn wir aber Probleme feststellen, dann haben wir selbst ein Interesse daran, die wirklich offen zu machen und auch offensiv anzugehen.
Horst Seehofer sieht das anders. Ich tue jetzt schon alles zur Aufklärung, ob Rassismus herrscht in der Polizei, beteuert der Bundesinnenminister im ARD-Morgenmagazin und versichert,
dass wir ganz massiv Extremismus, Rassismus, Antisemitismus im öffentlichen Dienst bekämpfen. Null Toleranz dafür.
Im Gegensatz zu Horst Seehofer will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, an einer Studie zu sogenanntem Racial Profiling festhalten. Davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass kontrolliert werden. Das Innenministerium Ministerium hatte Seehofers Entscheidung unter anderem damit begründet, dass Racial Profiling in der polizeilichen Praxis verboten sei. Es gebe kein strukturelles Problem, meint Seehofer. Daher sei eine extra Studie nicht nötig.
Jetzt nicht. Jetzt machen wir mal alles andere und setzen es um, was wir vereinbart haben. Wir können nicht jede Woche ein Wünsch dir was spielen und nochmal sagen, wer hat noch einen Vorschlag? Jetzt machen wir mal das, was notwendig ist.
Notwendig finden aber zahlreiche Organisationen, dass die Polizei stärker auf Rassismus durchleuchtet wird. Kritik an Seehofer kam von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und auch von den Grünen und Koalitionspartner SPD. Eine Studie zu Racial Profiling war der Bundesregierung von EU-Behörden nahegelegt worden.
In der Corona-Pandemie leisten die Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen und in den Krankenhäusern unverzichtbare Arbeit, noch mehr, als sie es ohnehin schon tun. Um den Einsatz wenigstens ein bisschen zu würdigen, hatte der Bundestag einen steuerfreien Corona-Bonus beschlossen. Das sind bis zu 1.000 Euro und Länder und Arbeitgeber können das auf 1.500 Euro aufstocken. Das Geld bekommen alle Mitarbeiter in der Altenpflege. In der Altenpflege? Richtig, in der Altenpflege, nicht in den Krankenhäusern. Das ist ungerecht, sagen viele. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Gesundheitspolitikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und Linken können den Frust vieler Krankenpflegerinnen und Pfleger verstehen. Harald Weinberg von den Linken fordert, dass der Bonus auf alle nichtärztlichen Berufe im Gesundheitswesen ausgeweitet wird. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verteidigt den Bonus. Es gehe darum, den Lohnabstand zwischen Altenpflege und Krankenpflege auszugleichen.
Wir haben ja in der Altenpflege etwa 2.800 Euro Bruttomonatslohndurchschnitt und in der Krankenpflege über 3.400 Euro. Das heißt, dort gibt es ein großes Lohngefälle und das ein Stück weit abzufedern mit diesem Pflegebonus war der Sinn und Zweck.
Den Pflegebonus sollen bislang ausschließlich Beschäftigte in der Altenpflege bekommen. So hat es der Bundestag im Mai beschlossen. Bis zu 1.000 Euro Prämie gibt es vom Bund, die von den Ländern noch um 500 Euro erhöht werden kann. Cordula Schulz-Asche von den Grünen hat dafür kein Verständnis. Man könne den Menschen nicht erklären, warum die Bundesregierung nur in der Langzeitpflege den Bonus zahlen will. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Georg Nüßlein nimmt die Krankenhäuser in die Pflicht. Die Mitarbeiter in Krankenhäusern, die durch die Corona-Pandemie besonders belastet waren oder sind, könnten auch von ihren Arbeitgebern eine finanzielle Anerkennung erhalten, meint Nüßlein. Eine größere Anerkennung für alle sozialen Berufe wünscht sich auch die Familienministerin.
Man kann sich auch vorstellen, dass natürlich alle sozialen Berufe anerkannt werden sollten, nicht nur durch Klatschen, sondern auch eben durch finanzielle Anreize.
Damit das nicht nur ein Wunsch bleibt, fordert SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der Bundesregierung noch in diesem Jahr einen Pflegegipfel. Dort soll es um eine grundsätzliche Reform der Bezahlung im Krankenhauswesen gehen.
Aus Berlin war das Birte Sönnigsen. Als Pfleger oder Pflegerin zu arbeiten, das war bis vor kurzem ein Job mit wenig Ansehen, völlig ungeachtet der, wie gesagt, wichtigen Leistung der Beschäftigten. Das hat sich erst geändert, als unübersehbar wurde, wie viele Pflegerinnen und Pfleger uns eigentlich fehlen. Stichwort Pflegenotstand. Genauso ist es übrigens bei Erzieherinnen und Erziehern. Wie also lässt sich ausreichend Nachwuchs gewinnen? Eine Befragung junger Menschen zeigt, viele finden die Berufe eigentlich interessant, aber die niedrige Bezahlung und die oft schlechten Arbeitsbedingungen schrecken sie ab. Aus Berlin, Sabine Müller.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat es oft erlebt. Wenn sie dafür wirbt, die Kinderbetreuung in Deutschland auszubauen und das Personal in Erziehung und auch Pflege deutlich aufzustocken, passiert meist dies.
Die Frage, die wir dann immer gestellt bekommen, ja, wo sollen die denn alle herkommen, die Fachkräfte? Und dann gibt es häufig die These, ja, es gibt einfach nicht genügend.
Das stimmt nicht, sagt Giffey schon lange und jetzt sieht sie ihre Position untermauert durch die Jugendstudie, die ihr Ministerium in Auftrag gegeben hatte. Gut 2000 junge Leute zwischen 14 und 20 wurden in den vergangenen Monaten befragt. Und Silke Borgstedt vom Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung fasst die Kernbotschaft so zusammen.
Die Berufsfelder Kindertagesbetreuung und Pflege sind für Jugendliche grundsätzlich attraktiv.
24% der befragten jungen Leute können sich vorstellen, als Erzieher zu arbeiten. In der Pflege sind es 21%. Allerdings muss man hinzufügen, dass die große Mehrheit der Befragten sagt, dass sie es sich grundsätzlich vorstellen können, in diesen Berufen zu arbeiten. Nur eine Minderheit sagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Diese niedrigere Zahl entspricht in etwa dem Prozentsatz an Jugendlichen, die bisher tatsächlich in diese Berufe gehen. Als positiv bewerten die jungen Leute, dass man in Kinderbetreuung und Pflege Gutes tun und etwas bewirken könne. Aber sie haben auch klare Ansichten, was nicht so gut läuft und was verbessert werden müsste. Es geht ums Gehalt, aber auch um Karrierechancen. Silke Borgstedt fasst die Erwartungen der jungen Leute zusammen.
Vor allem an besseres Gehalt, bessere Arbeitsbedingungen, aber eben auch die klaren Perspektiven. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was gibt's dort vielleicht auch jenseits der Kita-Leitung oder der Dienststellenleitung?
Wenn sich hier etwas tut, glauben die Forscher, dann könnte es auch mehr Jugendliche mit Abitur und mehr Männer in Richtung dieser sozialen Berufe ziehen. Das Potenzial ist da, wir müssen es nur heben, meint Familienministerin Giffey.
Es gibt Menschen, die diesen wunderbaren Beruf der Erzieherin und des Erziehers erlernen möchten, die auch in der Pflege tätig sein wollen. Aber diese Menschen, die brauchen Rahmenbedingungen, die stimmen müssen.
Franziska Giffey lobt ausführlich, was die Bundesregierung schon alles tue für gute Rahmenbedingungen. Von Fachkräfteoffensive über Pflegelohnverbesserungsgesetz bis nicht rückzahlbares Aufstiegs-BAföG. Beim Personal für die Kinderbetreuung sieht die Ministerin jetzt vor allem die Länder in der Pflicht. Der Bund gebe 580 Millionen Euro bis 2022. Die Länder müssten jetzt dafür sorgen, dass nirgendwo mehr Schulgeld bezahlt werden müsse und es überall eine Ausbildungsvergütung gebe, um den Erzieherberuf attraktiver zu machen. Das ist dringend nötig, denn Giffey rechnet damit, dass in den nächsten Jahren gut 190.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher gebraucht werden. Unter anderem, weil bis 2025 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kommen soll. Jenseits der finanziellen Rahmenbedingungen wird es übrigens auch darum gehen müssen, an alten Geschlechterklischees zu arbeiten. In der Jugendbefragung sagte ein Viertel der jungen Männer, wenn Freundinnen und Freunde mitbekommen, dass ich in der Kinderbetreuung bzw. der Pflege arbeiten will, wäre mir das unangenehm.
In der Corona-Pandemie haben natürlich viele Menschen ihren Job verloren, je nach Branche. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die hat das heute für die Industriestaaten auch mal konkret beziffert. Demnach könnte die Arbeitslosigkeit in den Mitgliedstaaten auf durchschnittlich 9,4% steigen. Dazu passt, dass die EU-Kommission heute ihre Konjunkturprognose für 2020 auch noch mal verändert hat. Aus Brüssel, Holger Roman.
Bei der Vorstellung der traditionellen Sommerprognose für das laufende Jahr musste Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni seine Vorhersage vom Frühjahr deutlich nach unten korrigieren.
In the euro area, GDP is forecast to shrink by 8.7 this year. For the EU as a whole, the economy is forecast to contract by 8.3.
Und ein halbes Jahr nach Ausbruch der Seuche geht die Kommission von einem EU-weiten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 8,3% aus. In den 19 Ländern der Eurozone könne das Minus mit 8,7% sogar noch ein gutes Stück kräftiger ausfallen. Die Pandemie habe die europäische Wirtschaft härter getroffen als zuvor erwartet, so das besorgte Fazit des EU-Kommissars, auch wenn sie sich ganz allmählich zu erholen beginne.
The pandemic has hit the European economy harder than previously expected, even if a cautious rebound is now beginning.
Bereits Anfang Mai hatte Wirtschaftskommissar Gentiloni davor gewarnt, dass Covid-19 und der anschließende allgemeine Lockdown in vielen Ländern die EU höchstwahrscheinlich in eine Rezession von historischem Ausmaß stürzen werde. Schon damals sprach der Italiener von der größten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Europäischen Union. Und er bezifferte den drohenden Rückgang des BIP auf etwa 7,5%. Dass seine zweite Prognose nun um einiges negativer ausfällt als die erste, genauer gesagt um einen vollen Prozentpunkt schlechter, begründete Gentiloni mit dem unerwartet langen Verlauf der Pandemie. So gehe die Aufhebung der ab Mitte März verhängten Corona-Auflagen für Unternehmen und das öffentliche Leben insgesamt in kleineren Schritten voran als zunächst angenommen. Entsprechend länger werde es dauern, bis sich die Gegenbewegung bemerkbar mache. Immerhin, das Allerschlimmste könnte nach Berechnungen der Brüsseler Behörde überstanden sein. Erste Zahlen für die Monate Mai und Juni deuteten darauf hin, dass sich die Talfahrt vielerorts bereits verlangsamt habe und die Konjunkturdaten für einige Regionen und Branchen schon wieder nach oben zeigten. Dennoch rät der Wirtschaftskommissar mit Blick auf die schwankenden Fallzahlen und eine mögliche zweite Welle im Herbst zur Vorsicht. Der Weg Richtung Aufschwung sei nach wie vor mit Unsicherheit gepflastert.
The road to recovery is still paved with uncertainty.
Trotz bestehender Risiken, auch für die Finanzmärkte, erwartet Gentiloni, dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2020 wieder Tritt fasst. Für das kommende Jahr prognostizieren seine Experten einen Wachstumsschub von plus 6,1% für die Eurozone und plus 5,8% für die ganze EU. Allerdings dürften die Folgen der Krise 2021 noch nicht vollständig überwunden sein. Hinzu komme, dass der Corona-Schock die 27 Mitgliedstaaten zwar alle mehr oder weniger gleichzeitig getroffen habe, jedoch in unterschiedlichem Maße. So kämen wirtschaftlich robustere Länder wie die Bundesrepublik erheblich besser mit dem Einbruch klar als die finanzschwächeren EU-Staaten im Süden.
Aus Brüssel war das Holger Roman. Mal ganz ehrlich, natürlich ist es dramatisch, wenn Menschen in der Europäischen Union oder in anderen Industriestaaten ihren Job verlieren und damit möglicherweise auch ihre Existenz. Aber noch viel katastrophaler ist die Prognose der Vereinten Nationen für die wirklich armen Länder. Die Corona-Pandemie, so die UN, habe mehr als 250 Millionen Menschen an den Rand des Hungertodes gebracht. Dazu hat heute auch die Welthungerhilfe ihren Bericht vorgelegt. Aus Berlin, Sigrid Hoff.
Die Situation könnte kaum dramatischer sein. Große Regionen Afrikas und Asiens werden von einer Heuschreckenplage heimgesucht. Sie fressen die Ernte und zerstören die Lebensgrundlage vieler Menschen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schlägt jetzt noch die Covid-19-Pandemie mit voller Wucht zu. Die Wirtschaft ist in vielen Ländern im Süden eingebrochen. Nahrungsmittelpreise steigen, viele Menschen haben ihre Arbeit verloren und sind von Hunger und Armut bedroht. Matthias Mogge, der Generalsekretär der Welthungerhilfe.
Uns sagen die Menschen, wir werden wahrscheinlich nicht an Corona sterben, sondern eher vom Hunger. Und das bedeutet, dass die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen massiv sind. Alleine ein Beispiel aus Madagaskar, wo die Menschen viel, viel mehr Geld bezahlen müssen für Nahrungsmittel. Und sie geben sowieso schon meistens 70-80% ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Und wenn diese Preise natürlich jetzt immer weiter steigen, dann werden Nahrungsmittel unerschwinglich.
Unter diesen Bedingungen sind Hilfsmaßnahmen mehr als nötig. Die Welthungerhilfe hat in ihren 36 Partnerländern gemeinsam mit lokalen Partnern ein Soforthilfeprogramm gestartet, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Unter anderem mit einem Comic für Kinder und Jugendliche, der in 20 Sprachen übersetzt ist. Seife und Desinfektionsmittel wurden verteilt und Nahrungsmittel an Menschen, die in Quarantäne sind, beispielsweise an Wanderarbeiter in Indien. Auf ihrer Jahrespressekonferenz lenkt die Welthungerhilfe den Blick insbesondere auf Afrika als dem Nachbarkontinent Europas. Kriege und Konflikte haben in den letzten 2 Jahren zugenommen, aber auch die Folgen des Klimawandels mit Dürren und Überflutungen. Marlene Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.
Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Hungersituation in diesen Ländern. Pandemie kennt keine Grenzen und daher braucht es gemeinsame Kraftanstrengungen. Und dann kommt noch die Heuschreckenplage, die von Indien über Jemen bis nach Ostafrika gekommen ist.
Zu den Sofortmaßnahmen gehört die Unterstützung mit Saatgut, denn aufgrund der Pandemie bleiben Lieferungen aus. Die internationale Solidarität sei wichtiger denn je, betont Marlene Thieme, die Präsidentin der Welthungerhilfe, auch um langfristig Aufbauarbeit zu unterstützen. Sie appelliert an die Bundesregierung, ihre EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um EU-weit für Unterstützung in Afrika zu werben.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Von Gütersloh in Ostwestfalen-Lippe bis über die Landesgrenze nach Niedersachsen sind es rund 35 Kilometer. Aber so einfach mal eben ins benachbarte Bundesland rüberfahren, das dürfen die Menschen aus dem Kreis Gütersloh nicht. Noch bis kommenden Montag müssen sie dafür ein frisches und vor allem ein negatives Corona-Testergebnis nachweisen. Und das, obgleich das Oberverwaltungsgericht in Münster gestern die Corona-Einschränkungen für Gütersloh gekippt hatte, wegen der gesunkenen Infektionszahlen, da sei das nicht mehr verhältnismäßig. Verhältnismäßig mit den Einschränkungen. Derweil verhandeln die Behörden mit der Fleischfabrik Tönnies weiter über ein Hygienekonzept. Einzelheiten zur Lage im Kreis Gütersloh von Thomas Wüstmann.
Gleich zu Beginn seines Pressegesprächs heute hatte Landrat Sven-Georg Adenauer Positives zu berichten. Der so wichtige Wochenwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner wurde zum ersten Mal seit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies deutlich unterschritten.
Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass wir heute eine Inzidenzzahl von 35, noch was haben. Die Zahl hat uns positiv überrascht. Wir hatten eigentlich mit mehr gerechnet. Ich bin mal gespannt, wie die Zahlen morgen sind und ob sich dieser Trend verfestigt. Wir sind auf einem guten Weg. Auch das zeigt, dass wir hier wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit leisten.
Beim Tönjeswerk in Reda-Wiedenbrück schauten sich heute Experten für Hygiene und Arbeitsschutz um. Jeder Winkel, so Adenauer, sei durchleuchtet worden, um festzustellen, was muss Tönjes tun, damit dort wieder gearbeitet werden kann. Bisher sei das, was das Unternehmen als Konzept vorgelegt habe, nicht ausreichend, so Adenauer. Es könne noch über den 17. Juli hinaus dauern, bis es wieder zu einer Produktion komme. Allerdings, die Verwaltung könne schon früher beginnen, erklärte Reda-Wiedenbrücks Bürgermeister Theo Mettenbock.
Es gibt sicherlich ganz gute Gründe anzunehmen, dass der Bereich der Verwaltung eher aufgehen kann als der Bereich der Zerlegung. Das wird jeder herleiten können. Wir sind jetzt hier im Rathaus, hier arbeiten 200 Menschen in einem Bürogebäude. Und wenn wir die Anforderungen, die wir hier pandemiebedingt gefunden haben, auf das Unternehmen übertragen, dann kann jeder nachvollziehen, dass die Verwaltung wahrscheinlich eher zu lösen sein wird.
Viele der Tönjes-Mitarbeiter wurden inzwischen aus der Quarantäne entlassen. Nach dem zweiten negativen Test in 2 Wochen dürfen sie wieder auf die Straße. Allerdings wüssten viele der 7000 Beschäftigten von Tönjes nicht, wie es für sie weitergeht, sagt Armin Wiese von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
Die Menschen sind verunsichert, verärgert über die ganzen Quarantänemaßnahmen, über die fehlenden Informationen, über die schlechte Versorgung und natürlich die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Die bangen um ihre Einkommen, wissen nicht, ob Kurzarbeit kommt, ob Entlassungen folgen oder was auch immer jetzt passiert. Das macht uns ziemlich viele Sorgen im Moment.
Im Kreis Gütersloh hoffen viele Menschen jetzt wieder, dass sie uneingeschränkt reisen können. Das aber scheint noch nicht überall der Fall zu sein. Schleswig-Holstein zum Beispiel verlangt von Urlaubern weiterhin einen negativen Corona-Test für die Einreise. Landrat Adenauer ist sauer über das Ausgrenzen der Menschen aus dem Kreis Gütersloh.
Wir haben ja schließlich uns diesen Dingen hier unterwerfen müssen im Kreis Gütersloh, damit das Virus nicht überspringt über den Kreis hinaus noch in die Bundesrepublik Deutschland. Insofern haben die Menschen hier, wie ich finde, sehr nachvollziehbar einen wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass das Virus sich nicht in Deutschland verbreitet hat. Und ich finde, man kann uns in Deutschland eigentlich dankbar sein, statt uns hier irgendwie an den Pranger zu stellen.
Und dann war da noch die Rede davon, wer die Kosten für die vielfältigen Corona-Maßnahmen übernimmt. Er gehe davon aus und wolle das auch juristisch absichern, so Adenauer, dass Tönjes am Ende einen sehr großen Deckel beim Kreis Gütersloh habe. Ein Deckel, der in die Millionen geht.
Den Georg-Büchner-Preis verleiht alljährlich die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Der renommierte Literaturpreis gilt als eine Art Ritterschlag für Autorinnen und Autoren. Jetzt bekommt ihn die deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin Elke Erb. Natascha Freundl würdigt ihr Werk.
Das Huhn und das Ei. Zwei Wörter, auf die Elke Erb immer wieder zu sprechen kommt.
Ich war nie Erfolgsautorin. Ich weiß noch, dass ich mich verteidigte, als das Fehlen eines Verlages auftrat, dass ich dachte so, was ich mache, das mache ich. Mit einem Huhn ist über sein Ei nicht zu streiten.
Die ersten Jahre in der Eifel hat sie nicht vergessen. Im Februar 1938 wurde sie im Örtchen Scherbach, heute Rheinbach, geboren. Der Vater galt im Krieg als verschollen, die Mutter war allein mit 3 Kindern. Elke Erb im Interview 2013.
Ich habe einen Sprachsinn, das ist wahr. Dahinter steckt eine Affinität für Dialekt. Und ich habe nämlich jetzt wieder ein frühes Tagebuch abgeschrieben im Computer. Und da war eine Erinnerung, ich gehe da im Dorf und die Bäuerin tritt aus dem Schuppen und ruft die Hühner. Vive la, vive, vive, vive la. Und ich habe mir das gemerkt, weil ich ahnte, was es heißt. Es heißt ja doch, vive la vie, es lebe das Leben.
Ihr Leben spielte ab 1949 in der DDR. Ihr Vater, Ewald Erb, war als marxistischer Literaturhistoriker an die Hallenser Uni gegangen und holte die Familie nach. Die Kinder kamen für 2 Jahre ins Heim. Vielleicht hat Elke Erb dort gelernt, ihren Eigensinn zu verteidigen. Sie studierte Pädagogik, Russisch und Deutsch, wurde aber nicht Lehrerin, sondern Lektorin. Dann ab 1966 freischaffende Schriftstellerin in Ost-Berlin. Der Sprachwitz ihrer Gedichte fiel auf. Mit dem Schriftsteller Adolf Endler, mit dem sie von 1967 bis 1978 verheiratet war, lebte sie in dem sorbischen Dorf Wyschke und fuhr mehrfach nach Georgien.
Was über mich erzählt wird. In meinem Schloss brennen 25 Kronleuchter. Und 3 Goldfische habe ich in meinem Aquarium schwimmen. Und ich bekomme 4000 Mark für einen Vers und arbeite an 6 Zeilen ein Jahr. Und jeden Morgen kann ich mir nach dem ersten Ei auch noch ein zweites leisten, ganz wie ich will, 1 Ei oder 2.
Nüchtern, trotzig, witzig ist Elke Erbs Lyrik. Früh galt sie als systemkritisch, schon bevor sie sich gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns aussprach. Lyrik für die sozialistische und jede andere Produktion war ihre Sache nie. So hatte sie immer wieder Schwierigkeiten, ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Nach ihrem Debüt mit dem Titel Gutachten von 1975 erschien ein Jahr später im westdeutschen Wagenbach Verlag ihr Lyrik- und Erzählband Einer schreit nicht. Für viele, gerade jüngere Autorinnen und Autoren bis heute, ist Elke Erb ein Vorbild und eine gänzlich uneitle Förderin.
Die Autorin Elke Erb wird mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.